Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an euch alle. Schön, dass ich wieder bei euch in Bern sein darf. Und ja, wir dürfen heute weiterfahren im Buch Daniel. Beim letzten Mal, da haben wir ja Daniel 3 betrachtet. Und nun kommen wir, vielen Dank Erich fürs Lesen. Dort bist du, genau, vielen Dank fürs Lesen dieses Traumes. Und bevor wir nun einsteigen, wollen wir gemeinsam nochmals ganz kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort mit diesen kostbaren und tiefen Schätzen, die darin verborgen sind. Und ja, sie zeigen, wie du bist und sie zeigen auch, wie wir sind. Und je mehr wir dich erkennen, desto mehr erkennen wir auch uns selber, Herr, und du hast uns deinen Sohn gegeben. Wir können dich nur loben und preisen dafür. Und ich will dir danken, dass wir in dieser Gnade stehen dürfen, dass wir ja zur Freiheit berufen sind und dass wir in dieser Gnade dein Wort studieren dürfen, Herr, und weiterkommen dürfen in deinen wunderbaren Gedanken. Gib uns Gnade dazu heute Morgen, Herr. Verherrliche du dich und deinen Namen. Ja, durch all diese Elemente des Gottesdienstes, wie gesungen auch in den Liedern, Herr, mit diesen herrlichen Worten. Und dieser Gottesdienst, er soll zu deiner Ehre und Freude sein. Amen. Ja, wir leben in einer Zeit des sich selber Präsentierens, nicht wahr? Menschen denken, dass sie alles im Griff haben. Dass sie schöner sind als die anderen, dass sie mehr haben, alles besser können und besser wissen als die anderen. Eine Zeit, in der es gefühlt nur noch Experten gibt zu allen möglichen Themenlagen. Aber wenn wir auf das Ende der Menschen schauen, da sagte einmal jemand passend: Die Friedhöfe sind voller unentbehrlicher Menschen. Ja, was will er damit sagen? Das Leben, es geht vorwärts, auch ohne diese. Ja, und irgendwie passend sagte jemand anderes: Überheblichkeit ist der sicherste Weg zum Scheitern. In diesen zwei Zitaten, da stecken so viele biblische Wahrheiten drin, nicht wahr? Um das geht es auch heute in unserer Botschaft. Wir kommen ja, wie gelesen, eben zu Daniel 4. Ein bekanntes Kapitel, wenn es um Hochmut geht. Wir nennen das Thema heute die Überheblichkeit der Nationen. Dieses Kapitel, es wird häufig und auch absolut mit Berechtigung persönlich angewendet auf das Leben von uns Menschen als Gläubige. Aber dennoch, auch bei diesem Text, wenn wir allein dabei stehen bleiben, dann sollte uns das nicht ganz zufrieden stimmen. Wir versuchen dieses Kapitel heute nicht so sehr auf uns persönlich auszulegen, anwenden punktuell natürlich schon, aber wir wollen versuchen, es im Kontext der vorangehenden Kapitel 1 bis 3, die wir ja uns schon angeschaut haben, auszulegen, zu betrachten. Wir versuchen, und ich benutze bewusst das Wort versuchen, mit Hilfe des Herrn dieses Kapitel auch wie die anderen eben biblisch-prophetisch einzuordnen. Zum einen auf die Zeit damals rund um Nebukadnezar und eben auch mit Bedeutung und Bezug auf die Endzeit, auf die letztendlich große Erfüllung in der biblischen Prophetie. Denn wir wissen es im Standbild Daniel Kapitel 2, da sieht Daniel den Stein, der sich löst, der die Füße des Standbildes zertrümmert, Jesus Christus, der wiederkommt, und er sieht also bis in die späte biblische Prophetie. Und wir wissen nun, hier in Daniel 4, da geht es um einen weiteren Traum. Diesen hat Nebukadnezar gehabt und wir wollen nun zum ersten Punkt kommen und benennen diesen die Protagonisten des Traums. Daniel 4, die Verse 1 bis 15. Es geht also uns jetzt einfach ganz grob um die zentralen Figuren dieses Traums. Nebukadnezar bekundet nun in Kapitel 4 ab Vers 1 diesen Traum, oder er beginnt, der Abschnitt beginnt damit, dass er sorglos lebte, und das müssen wir uns vorstellen. Das letzte Kapitel war dieses einschneidende Erlebnis mit diesem Feuerofen, wo die drei Männer unversehrt rauskamen. Und nun in 4 Vers 1 heißt es schon, Nebukadnezar lebte sorglos und glücklich und zufrieden, alles wunderbar in seinem Palast. Wir greifen das dann auch nochmals auf. Eines Nachts, dieser Traum, der hat ihn erneut in große Angst und Erschrecken versetzt. Und wieder hat er alle Weisen aus Babel zusammengerufen. Genauso wie schon beim ersten Traum, Kapitel 2. Auch jetzt wollte er erfahren, was dieser Traum bedeutet. Aber keiner dieser Traumdeuter, Wahrsager, Astrologen und Zeichendeuter konnte ihm diesen Traum erklären. Dann kam wieder Daniel. Nebukadnezar sagte, Daniel habe den Geist der heiligen Götter. Man beachte nach all dem Erlebten diese Formulierung. Er habe den Geist der heiligen Götter und sprach ihn wieder mit Belsatzar an, also den Namen eines Götzen. Nebukadnezar erzählte ihm den Traum, und da kamen eben dann verschiedene Protagonisten vor. Stellen wir uns das mal so als Bühnenbild vielleicht vor. Da steht in der Mitte der Bühne dieser Baum. In der Mitte auf der Erde steht der Baum, Vers 7. Seine Höhe war gewaltig, heißt es, groß und stark. Sein Wipfel reichte bis an den Himmel, und er war von der ganzen Erde aus zu sehen. Sein Laub war dicht, die Frucht reichlich, er gab Nahrung für alle. Der Baum. Dann waren da diese Tiere, die fanden Schatten unter ihm und auch Nahrung. Dann lasen oder hörten wir von den Vögeln, Vers 9. Da waren Vögel des Himmels in den Ästen dieses Baumes. Auch sie nährten sich von diesem Baum und wohnten dort. Dann war da ein Wächter. Dieser kam plötzlich vom Himmel herab und er rief, haut den Baum um, schlag die Äste weg, streift das Laub ab und zerstreut die Frucht. Die Tiere sollen weglaufen und die Vögel fliehen. Und dann war da noch der Wurzelstock, Vers 12. Dieser soll in der Erde bleiben, mit eisernen und ehernen Ketten soll der gesichert sein, im Gras liegen bleiben, und der Tau des Himmels soll ihn benetzen. Dann soll dieser zu den Tieren gezählt werden, sich entsprechend verhalten, und das Ganze soll dann 7 Zeiten dauern. Also so viel zu diesen Protagonisten in diesem Traum, der Baum mit diesen gewaltigen Eigenschaften, die Tiere im Schatten und der Nahrung, die Vögel des Himmels in den Ästen, die auch dort Nahrung fanden, der Wächter, der die Abholzung befahl und alles soll zerstreut und abgestreift werden, und der Wurzelstock, der gekettet in der Erde bleiben soll, und dann eben auch noch vom Tau des Himmels benetzt werden soll. Und nun müssen wir noch gemeinsam klären, wer den Traum hatte und wer ihn deuten konnte. Zweitens, also der zweite Punkt, Träumer und Traumdeuter. Wir bleiben in den Versen 1 bis 15. Also wichtig ist es nochmals, das zu erwähnen, bevor wir eben auf den Traum eingehen, die Frage, wer hatte den Traum? Ja, natürlich, Nebukadnezar, klar. Aber warum erwähnen wir das nochmals? Es geht um den Kontext. Es geht um den Kontext, eben gerade in diesen ersten dreien, mit den drei vorangehenden Kapiteln. Wir haben über das Standbild gesprochen. Die Zeiten der Nationen. Es steht fest, dass Nebukadnezar ja alles geoffenbart wurde, auch bezüglich dieser Zeiten der Nationen. Und diese finden ihr Ende wann? Dann, wenn Christus wiederkommt und der Stein sich löst. Damit ist aus meiner Sicht über allen Zweifeln klargestellt, dass alle Vorgänge, die uns in Verbindung mit Nebukadnezar berichtet werden, auch durchwegs bezeichnend sind für die gesamte Entwicklung und den Ausgang der Zeiten der Nationen. Was wir damit sagen wollen ist, in ihm steckt sehr viel Prophetie. Das zeigt die Entwicklung der Weltmächte Gott gegenüber, die sich auf den babylonischen Linien entwickeln und der Haltung natürlich auch Gott gegenüber. Die Gedanken Gottes laufen schon beim ersten Weltreich bis auf das fernste Ende hinaus und deshalb hat das goldene Haupt Nebukadnezar eine solch große Rolle. Wir haben das ja gesagt, er ist das Haupt des Standbildes. Dann folgt ein Weltreich auf das andere. Ja, was läuft vom Haupt her? Vom Haupt her werden Entscheidungen getroffen. Das Haupt sagt, wo es lang geht. Das Haupt denkt und von ihm aus wird gelenkt. Da nannten wir die Gedankenströme Babels, die sich vom Haupt durch alle Weltreiche bis zur Wiederkunft Jesu durchziehen. Ja, letzten Endes sehen wir, auch im Bösen wächst die Frucht. Auch im Bösen gibt es eine Ernte. Sie verstehen, was ich meine. Und wir sprachen dabei ja auch über die Rolle der unsichtbaren Welt. Wir sahen den Einfluss, der Fürst der Welt erwirkt durch die Söhne des Ungehorsams. In Daniel 3 als Vorschattung dieser großen Trübsalszeit gegenüber dem gläubigen Überrest Israels. Da sehen wir Nebukadnezar in der Hauptverantwortung für diese Verfolgung. Und so denke ich als Fazit, wer diesen Traum träumte, können wir sagen, Nebukadnezar ist doch ein Bild oder die Vertretung der gesamten Nationenwelt im biblisch-prophetischen Sinn. Merken wir uns das einfach mal im Hinterkopf. Dieser Nebukadnezar hatte den Traum. Bevor er ihn erzählte, da haben wir gesehen, er berichtet von seinem sorglosen, von seinem schönen Leben im Palast. Passt das nicht auch gut zu uns hier in der Schweiz, zu Westeuropa, zumindest noch? Wir leben ja quasi wie Könige damals. Wir haben ein Auto oder viele von uns. Viele von uns sind sehr mobil, viele von uns können sich vieles leisten und eigentlich nahezu alle Wünsche des Herzens erfüllen. Quasi eben sorglos im Palast. Glücklich, in einer gewissen Sicherheit wissend, auch wenn diese vielleicht so langsam schwindet, aber doch haben wir noch ein sehr gutes Leben. Doch dann, während dieser sorglosen Zeit, und beachten wir mal die Einordnung, da hatte Nebukadnezar den Traum. Und was geschah? Er ließ, wie erwähnt, gottlose, esoterische Weise holen, wie schon damals. Vers 3. Albert Einstein, er definierte einst das Wort Wahnsinn folgendermaßen. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Stellen Sie sich vor, nach dem Traum des Standbildes holte Nebukadnezar die Weisen und keiner konnte sagen, was es bedeutet. Jetzt macht er genau das Gleiche bei diesem Traum auch. Nach Albert Einstein ein Wahnsinn. Und das so kurz nach diesen Erlebnissen des Feuerofens. Und wissen Sie, was wir darin erkennen können? Die Zeit macht vergessen. Der Mensch vergisst. Emotionen, Eindrücke, sie flachen ab. Und nutzt nicht genau der Teufel das aus? Der Teufel erkennt Psalm 90. Der Mensch wird, wenn es gut kommt, 80 Jahre, ja gut, vielleicht auch ein bisschen länger, minimal mehr, aber dann sterben diejenigen, die Erlebnisse hatten, es sterben Zeugen, es sterben Emotionen und Eindrücke einfach weg. Es sterben mit den Menschen all diese Dinge. Das nutzt der Teufel aus, der plant langfristig. Aber auch wir vergessen doch in einer gewissen Art und Weise. Und einfach als Frage, ja? Könnte es sein, dass gewisse Politiker und andere Menschen das vielleicht auch ausnutzen, als Instrument einsetzen? Und wen holen denn heutige Machthaber als Ratgeber? Biblische Ratgeber sind ja einfach eine kulturelle Randgruppe irgendwo in der Gesellschaft. Und trotz Fehlern werden ja tatsächlich immer wieder die gleichen gefragt. Das goldene Haupt ließ tatsächlich diejenigen holen, die schon den ersten Traum nicht deuten konnten. Und sie konnten es auch jetzt nicht. Und die Frage ist dann auch noch, ob sie es überhaupt gewollt hätten, denn diesem mächtigen König zu sagen, du wirst Gras fressen wie ein Ochse, ich weiß nicht. Und was sehen wir auch noch darin? Diese angeblich Weisen, die Weisheit der Welt, sie vergeht, sie ist ein Nichts. Aber Gottes Wort, es bleibt in Ewigkeit. Der Träumer Nebukadnezar. Und nun, wer konnte den Traum deuten? Natürlich, da war noch Daniel, Vers 4, beziehungsweise Vers 5. Ja, das Herz Nebukadnezars blieb trotz allen Erlebnissen durchaus heidnisch. Was er erlebte, beziehungsweise worin wir das sehen, dass er Daniel mit dem Namen des Götzen ansprach, dass er irgendeinen Polytheismus lebte, also irgendwie an mehrere Götter glaubte und dann auch sagte, Daniel habe den Geist der Götter und hat diese irgendwie alle einfach parallel nebeneinander toleriert und stehen gelassen. Auch interessant, wenn wir das in der biblischen Prophetie auch in Bezug auf die Zukunft mal so uns durch den Kopf gehen lassen. Und dieser Daniel, er steht doch für den gläubigen Überrest Israels in der Zukunft, in der Trübsal. Meine Lieben, Gläubige sind Wissende. Ein Vorrecht der Gläubigen ist es, dass sie wissen. Nur diejenigen, die die Bibel kennen, wissen wirklich Bescheid. Das ist ein Privileg, ein großes Privileg. Es ist doch enorm wertvoll zu wissen, dass wenn die ganze Welt immer verrückter wird und Millionen von Menschen immer verrückter werden, verblendet sind, dass man in der Minderzahl, dass man weiß, dass man Recht hat. Das ist ein Geschenk. Man ist in der absoluten Minderheit, aber jemand, der die Bibel kennt und glaubt, der bleibt bei ihr. Da können Tausende und Millionen dagegen sein. Das ist ein Privileg. Gläubige sind Wissende. Daniel konnte den Traum deuten. Was für ein Zeugnis! Und er traute sich das auch zu tun. Dem König zu sagen, du wirst Gras fressen wie ein Tier. Er wusste, Gott ist mit ihm. Und Daniel selber, er war auch sehr erschrocken über diesen Traum. Er stand eine Weile einfach starr da und wusste nicht, was sagen. Und irgendwo tat ihm der gottlose Nebukadnezar auch leid. Er empfand irgendwie mit ihm. Und Nebukadnezar forderte ihn dann auf, jetzt sprich doch, erzähle. Und Daniel, er entgegnete ihm in dieser Freundlichkeit und dennoch mit dieser geistlichen Klugheit. Er sagte, hoffentlich gilt dieser Traum deinen Feinden. Wir haben ja auch schon beleuchtet, wie wir als Gläubige in einem antichristlichen System zu leben haben. Mit Liebe, mit Respekt, aber auch mit Klugheit. Er war freundlich und klug. Und nun, endlich, wir haben uns den Träumer und den Traumdeuter angeschaut, da kommen wir zu diesen Protagonisten im dritten Punkt, Protagonisten und ihre Bedeutung. Da wollen wir uns diese nun näher anschauen. Und wir kommen zum Abschnitt Verse 16 bis 24. Die Protagonisten und ihre Bedeutung. Wir können auch sagen, um bei der Sprache der Bühne zu bleiben, wir betrachten deren Rolle. Und zwar die Rolle damals eben im nahen Text und ziehen diese Linie, oder wir versuchen das, in die biblische Prophetie zu ziehen. In Daniel 4 ab Vers 16 deutet nun nämlich Daniel den Traum und einfach so pauschal über das Ganze gestellt. Wir kennen ja die Deutung, man kann diese lesen und sie ist dann relativ oder ganz klar eindeutig. Der große Baum ist ein Bild der Überheblichkeit und des Stolzes. Aber schauen wir uns das genauer an. Der Baum in den Versen 17 bis 19. Nebukadnezar ist dieser Baum. Er ist groß und stark, mitten auf der Erde von überall zu sehen. Ja, eben, natürlich, ist auch klar, Nebukadnezar hatte diese goldene Herrschaft. Er hat sie bis ans Ende der Erde, ich würde sagen, der damals bekannten Welt. Und doch überhob er sich, sein Herz hat sich überhoben. Überheblichkeit. Der Baum, der Wipfel, reichte bis zum Himmel. Da sehen wir den Kerngedanken Babels, meine Lieben. Diese Gedankenströme hinein in die Weltreiche, in die Nationenwelt, antigöttlich, antichristlich. Der Kern ist, sich selber zu Gott machen zu wollen. Sein wie er. Das war schon beim Sündenfall 1. Mose 3 das große Thema. Die Schlange versprach, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie er. Antichrist, das Wort Anti, das bedeutet im Übrigen anstelle von. Der Mensch anstelle von Gott. Der Mensch macht sich zu Gott, er ist überheblich. Und so sehen wir auch, weil Nebukadnezar aus meiner Sicht ein Bild für die ganze Nationenwelt ist, die Nationenwelt ist überheblich. Sie meinen, sie seien Gott. Und deshalb das Ziel des Traumes, das Gott ihm den gegeben hat, ist, Nebukadnezar soll Gott in seiner vollen Größe erkennen. Die Nationen sollen Gott in seiner vollen Größe erkennen. Er ist Gott und keiner sonst, heißt es. Er, der alles gemacht hat. Auch den Menschen, der ja im Übrigen aus 70% Wasser besteht, jemand sagte, dieser Gedanke bewahre ihn vor Überheblichkeit. Ja? Und deshalb betont doch auch Hesekiel gegenüber seinem Volk Israel, aber auch den Nationen gegenüber so oft, sie sollen Gott, ihren Herrn, erkennen. Das kommt in Hesekiel, meine Lieben, weit über 60 Mal. Über 60 Mal, meine sogar über 70 Mal kommt das vor. Gott will als der Höchste erkannt werden. Und Gott ist der, der Könige einsetzt und absetzt. Aber das hat Nebukadnezar alles vergessen. Dass Gott es war, der ihm das alles untertan gemacht hat, diese totale Souveränität, die er gehabt hat, der konnte etwas sagen und das wurde gemacht. Das hat Gott so gegeben. Das lesen wir in Daniel 2. Aber bei ihm war totale Überheblichkeit. Dabei braucht Gott nur einmal mit dem Finger schnippen oder nicht einmal das und alles ist weg. Betrachten wir nur mal Hiob. An dem Ort, wo schon der Turm zu Babel gebaut wurde, der bis in den Himmel ragte, das geschah ja auch auf Nationenland, dort ragte Nebukadnezar in seiner Überheblichkeit bis in den Himmel. Und damals beim Turmbau, da entstanden ja all diese verschiedenen Sprachen dieser ganz unterschiedlichen Nationen. Also das sind unglaublich interessante Zusammenhänge. Die Nationenwelt, sie ist überheblich. Sie will ihr Reich ohne Gott. Gottes Königreich, es hat keinen Platz. Sehen wir das nicht auch heute? Und das wird alles noch viel schlimmer. Ja? Das ist eine Entwicklung und die stellen wir fest, grausam. Der Baum reicht bis zum Himmel, deshalb, wenn wir nach Deutschland blicken, aber die Schweiz ist ja nicht besser, erachtet man ja beim Amtsantritt, so wahr mir Gott helfe, als unwichtig. Wir schaffen das, aber auch ohne Gott. Im Namen Gottes in der Bundesverfassung, das ist doch nicht so wichtig. Das könnte man streichen. So die Auffassung nicht weniger hier im Land. Und die Schweizer Nationalhymne, ach, die ist so alt und verstaubt wie die Bibel. Ist alles von gestern, nicht wahr? Und es wird, und an vielen Orten ist es schon so, oder geht es so weit, dass Hoheiten und Herrschaften eine solch nicht in Worte zu fassende Vermessenheit haben, sich eben Gott gleich machen wollen, und gegen die Gläubigen wüten, sie töten in bestialischer Art und Weise. Das geschieht heute schon, vielerorts hier auf Erden, aber gerade dann auch in der großen Trübsal. Sie werden bestialisch und verrückt handeln, dem antichristlichen Reich, dem Baum werden sie glauben, sich unter ihm im angeblich sicheren Schatten wissen, der angeblichen Versorgung mit allem, was man braucht. Gottes Königreich, es hat keinen Platz. Sie glauben der Lüge und folgen den Wundern vom Antichristen. Der Baum im Traum, der hatte schönes Laub, haben wir ja gelesen. Er brachte reichlich Frucht für alles und für alle. Ja, was zeigt das auf? Das zeigt doch auf, Nebukadnezar, er war nicht nur ein glamouröser, guter Eroberer, nein, er leitete ein sehr gutes Verwaltungs- und Wirtschaftssystem. Ja, eine solche Menschenmasse muss man erstmal führen können. Sie alle zu versorgen, das muss man erstmal fertigbringen, aber das geht ohne Gott nicht. Der Baum brachte Wohlstand, es gab allen Obdach und Frieden. Reichtum und genügend von allem. Aber genau da sehen wir doch die Überheblichkeit auch heute. Der Mensch glaubt, die Nationen glauben, selber für ein ganzes Volk sorgen zu können. Sie meinen, sie seien es, die für Strom sorgen, die Nahrung geben, Schatten und Früchte. und zeigt die Tendenz, und ich frage das nur einfach spekulativ, ja, zeigt die Tendenz nicht dahin, dass den Bürgern immer weniger gehören soll, sondern alles kommt vom guten und lieben Staat, der uns umsorgt? Ist doch so wunderbar, wie er für uns sorgen möchte, nicht wahr? Eines Tages mit dieser schnellen Entwicklung kommt es zu Offenbarung 13, da funktioniert ohne das mal nichts mehr. Und wir merken schon heute, dass diese Überheblichkeit mit diesem Verlauf der Endzeit eben immer schlimmer wird, bis zu diesem angesprochenen Vollmaß des Bösen. Dann, wenn der Traum bzw. der Baum oder der Turm am höchsten ist. Ein Vergleich mit Matthäus 13, 31 und 32. Ja, wenn wir diese Begebenheit lesen, und ich weiß, es ist etwas massig heute Morgen, also wir tun gut, versuchen konzentriert zu bleiben. In Matthäus 13, 31 und 32, da lesen wir vom bekannten Gleichnis vom Senfkorn. Und da sehen wir so einige Parallelen. Da heißt es, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Interessant, nicht wahr? Aus meiner Sicht, das ist einfach meine persönliche Sichtweise, zeigt dieses Gleichnis die satanische Kopie des Königreiches in der Endzeit bis zur Wiederkunft Jesu. Es beschreibt die Wucherung im Königreich, wie sich der äußere negative Verlauf während und nach der Verwerfung Jesu als König durch sein Volk gestalten wird. Wir können vielleicht sagen, es zeigt das Wachsen des religiös-politischen, wirtschaftlichen Baumes gegen Gott. Dafür sprechen, dass das Senfkorn ein sehr schnell keimendes Korn ist und dass es sehr schnell wächst und eben Überhand nimmt. Es wird ja oftmals auch einfach als Unkraut dann gerade rausgenommen. Und aus meiner Sicht zeigt das das rasante Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit in der Endzeit, in der weiteren Entwicklung bis ins antichristliche Reich hinein und eben überhaupt bis zur Wiederkunft Jesu. Und das haben wir uns auch angeschaut bei den Füßen des Standbildes aus Daniel 2. Und interessant ist nun das Senfkorn als Gegensatz zum Weizenkorn. Das wächst langsam. Gott hat ein Weizenkorn gesät, das in die Erde fiel und starb, auferweckt wurde und wunderbare Frucht bringt. Jesus Christus. Satan macht das Gleiche, sät ein Senfkorn, das zum Weltreich wird. Wir sprachen ja anstelle von, anti. Und interessant ist dann auch noch, Gott verwendet für sein Reich mit seinem Sohn das wahre Königreich des Himmels in Hesekiel 17 auch mit einem Baum. In den Versen 22 bis 24, ich lese das vor, da heißt es, und da sehen wir einfach, wie Satan alles kopiert, ja? Gott, so spricht Gott, der Herr. Ich will auch einen Schössling vom Wipfel des hohen Zedernbaumes nehmen und will ihn einsetzen. Von dem obersten seiner Schösslinge will ich ein zartes Reis abbrechen und will es auf einem hohen und erhabenen Berg pflanzen. Auf dem hohen Berg Israels will ich es pflanzen, damit es Zweige treibe und Früchte bringe und zu einem prächtigen Zedernbaum werde. dass allerlei Vögel des Himmels und allerlei Geflügel unter ihm wohnen und unter dem Schatten seiner Äste bleiben können. Und alle Bäume des Feldes sollen erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrigt und den niedrigen Baum erhöht habe, dass ich den grünen Baum verdorren ließ und den dürren Baum zum Grünen brachte. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es auch ausführen. Das ist doch gewaltig, diese Parallele. Wir können festhalten, diese Bäume stehen für Reiche, eben mit oder ohne Gott. Wir sahen also hauptsächlich zwei Bäume, sage ich jetzt mal, das satanische gegen das göttliche Königreich. So viel, und das war sehr ausführlich, die anderen Protagonisten sind kürzer, der Baum im Traum. Nun die Tiere, Vers 18. Der Baum hatte Schatten für Tiere, sicherlich auch buchstäblich für Tiere, aber für was stehen denn gerade unreine Tiere im Alten Testament? Für die Nationenvölker, nicht wahr? Für Menschen aus den Nationen. Hesekiel 31,6, der übrigens auch den Baum nimmt und er schreibt, dass da Vögel in den Ästen waren und Tiere unter seinem Schatten wohnten, der sagt dann in Vers 6, Kapitel 31, unter seinem Schatten wohnten alle großen Völker, also Nationen. Eine Belegstelle dafür, dass in Daniel 4 mit den Tieren die Nationenvölker gemeint sind. Die Tiere fanden Schatten und Nahrung, eben den genannten Wohlstand, eben interessant auch in Bezug auf die Offenbarung mit diesem Wirtschaftssystem global, sehr interessant. Die Frage an uns stellt sich doch, oder drängt sich hier doch richtig gehend auf, unter welchem Baum suchst du Zuflucht? Unter welchem Baum suchst du Schatten? Nahrung. Vertraust du dem Versorgen durch den lebendigen Gott? Oder entpuppt sich in unserem Leben doch oftmals auch so, das Fleisch der Wirtschaft zu vertrauen? Dass die Politiker uns versorgen? Ja, wem vertrauen wir? Unter welchem Baum haltet sich dein und mein Herz auf? Die Vögel, auch Vers 18. Auf dem Baum konnten Vögel nisten und dort wohnen. Das ist ganz interessant. Was könnten diese Vögel bedeuten? Eine, so finde ich, kolossale Vergleichsstelle finden wir in Offenbarung 18, Vers 2. Da heißt es, und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Die Vögel könnten, ich benutze bewusst, könnten, ich tendiere dahin, für Dämonen und unreine bösen Geister stehen in diesem Gleichnis des Senfkorns und auch hier in Daniel 4. Protagonisten der unsichtbaren Welt in der Baumkrone, unten die Tiere. Wir haben das Zusammenspiel ja betrachtet bei Daniel 2 mit den verblüffenden Wortähnlichkeiten zu Daniel 10, mit den unsichtbaren Mächten, die eigentlich die Fäden, die Fäden in den Händen halten hinter diesen Weltreichen. Und erinnern wir uns, was die Vögel im Gleichnis vom Sämann machen? Sie picken die Samen weg. Unschön. Wir sahen also nun den Baum, die Tiere und die Vögel. Dann kam plötzlich ein Wächter, womöglich ein Engel Gottes vom Himmel, und er ordnete an, den Baum zu fällen. Dieser kam aus der unsichtbaren Welt. Vers 14, vom Rat der Wächter wurde das beschlossen. Und der Baum soll gefällt werden. Nebukadnezar und sein Regiment, die sollen weg. Das Laub abgestreift, die Nahrung zerstreut, Tiere und Vögel sollen fliehen. Jetzt einfach in meinen Worten, also diesem politischen Treiben, diesem Machtgehabe soll ein Ende bereitet werden. Das antichristliche Reich soll ein abruptes Ende finden. Ja, wann geschieht das? Das macht ja der Stein, der zerstreut alles in Staub, dass man es gar nicht mehr findet. Die Wiederkunft Jesu. Wir gehen nachher im letzten Punkt, der ist dann kürzer, darauf noch ein. Dann war da noch der Wurzelstock in den Versen 20 bis 24, der ja gekettet in der Erde bleiben soll. Ja, der König Nebukadnezar, er soll verstoßen werden von der Gemeinschaft mit Menschen. Er soll zu den Tieren gezählt werden und sich entsprechend auch verhalten 7 Zeiten lang. Gekettet zeigt auch, er hat nichts mehr zu sagen. Da war auch kein Wachstum mehr. Also das war dann einfach der Wurzelstock gekettet, da keimt nichts mehr, stillgelegt, nichts mehr zu sagen. 7 Zeiten lang, in keinster Weise mehr souverän. So lange, bis der König erkennt, dass Gott die höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. So lange. Sobald er erkennt, erhält er sein Königtum zurück und zudem soll der Tau vom Himmel den Wurzelstock bewässern während dieser Zeit des Gekettenseins. Und dann fordert Daniel den König auf, breche mit deinen Sünden. Nutz die Zeit jetzt, breche mit deinen Sünden, anerkenne den Höchsten. Wir kommen nun zum letzten Punkt und in diesem sehen wir auch, was dieser Wurzelstock oder mehr Details über diesen Wurzelstock. Die Verse 25 bis 34. Eines Tages, 12 Monate nach dem Traum, da lief Nebukadnezar auf seinem Palast umher, Vers 26. Die Frist von 12 Monaten. Da sehen wir auch wieder darin, bei Gott gibt es keine Willkür. Die Gnadenzeit, Gott weiß, wenn sie zu Ende ist. Da gibt es keine Willkür. Er weiß den Zeitpunkt. Er weiß, wann sein Sohn wiederkommt. Gott ließ 12 Monate Frist. Und das ist auch schön, dass es bei Gott keine Willkür gibt. Er hat wirklich alles in der Hand. Es ist mutmachend. Nichts ist Zufall. Alles erfolgt nach göttlichem Maß und wenn einer richtig erwägt und abwägt, dann alleine er. 12 Monate lang ließ somit Gott Zeit, mit Sünden zu brechen, aber auf die andere Seite auch Zeit, dass der Stolz offenbar wird. Der Zeitlauf bringt auch heute immer mehr die Überheblichkeit oder die Gnadenzeit. Sie bringt auch heute immer mehr die Überheblichkeit der Nationen zum Vorschein. Beim Vollmaß ist es Zeit für die Wiederkunft des herrlichen Sohnes zum messianischen Reich, aber eine bestimmte Zeit lang wartet Gott, bis die Überheblichkeit der Nationen eben eindeutig zum Vollmaß wuchs und dann richtet er sein Reich auf. Und so kam nach 12 Monaten der Stolz Nebukadnezars sogar öffentlich hörbar zum Vorschein. In Vers 27, da sagt der König, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz, mit meiner gewaltigen Macht, also meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät, Babel, das ich mir erbaut habe, Selbstgefälligkeit, Hochmut und Stolz. Und Babel, das war in der Tat eine prachtvolle Stadt. Prachtvolle Bauwerke, breite Mauern, also gewaltig. Wissen wir noch? Pilatus, der hat es auch mit diesen Personalpronomen so seine Schwierigkeiten auf sich bezogen. Er sprach so überheblich: Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe über dich, dich freizulassen oder zu kreuzigen? Was hat Jesus gesagt? Du hättest keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Meine Lieben, wie denken wir nach 12 Monaten bei einem neuen Arbeitgeber, wenn die Chefs zufrieden sind? Wie denken wir? Wie denkst du? Ja, da kann ich mir jetzt auf die Schulter klopfen, weil ich das so gut gemacht habe. Das habe ich erreicht. Oder ich habe mir dieses schöne Haus gebaut, dieses schöne Auto, das habe ich mir erarbeitet. Es geht so schnell und wir denken doch so, nicht wahr? Aber die Realität ist ganz anders. Es gibt nichts, was nicht aus den guten Händen Gottes kommt. Es gibt nichts. Wir holen im Übrigen die neue Zahnpasta auch nicht einfach bei den Migros aus dem Regal, sondern effektiv aus Gottes Hand. Wenn er es nicht zulässt, dann kommt keine Lieferung. Also Nebukadnezar, als er so sprach, meine Lieben, der hatte noch nicht mal zu Ende gesprochen, da kam die Stimme vom Himmel: Das Königtum ist von dir genommen. Nebukadnezar wurde zum Tier. Er verhielt sich so. Er fraß Gras wie ein Ochse 7 Zeiten lang. Und er hatte Haare, die waren so lang, das sah aus wie Adlerfedern. Und seine Nägel waren wie Vogelkrallen. Und im Übrigen gibt es eine Krankheit, bei der ein Mensch sich tatsächlich wie ein Tier verhält. Vielleicht wird es ja etwas in dieser Art sein, keine Ahnung, aber Gott, der macht das. Und genauso wie damals Nebukadnezar werden auch die Nationenvölker gerichtet. Und ist es nicht interessant, 7 Zeiten, Daniel verwendet das öfters, viele glauben, auch ich, 7 Jahre, passt genau zur Trübsalzeit. Da sehen wir, auch die Nationen werden dann gerichtet, nicht nur Israel, natürlich mit dem Alten Testament hauptsächlich. Alle Nationenvölker werden gerichtet. Der antichristliche Baum wird zerstört. Und diese Frist weist uns auf das Ende der Zeiten der Nationen hin. Der Tiefpunkt ist, wenn die Menschen egoistisch wie ein Tier nur noch auf die Erde schauen. Nur noch schauen, wo kriege ich zu fressen. Tiere schauen von Natur aus nicht zum Himmel hoch, sondern sie sind irdisch gesinnt. Es sah alles nach kompletter Ausrottung aus, doch der Wurzelstock bleibt übrig. Gekettet, das Gericht, nichts mehr zu sagen haben, aber da war noch der Tau vom Himmel, der hat ihn benetzt. Gott sorgte selber dafür, dass dieser Wurzelstock am Leben bleibt. Er sorgte für die Bewässerung, denn er hat ja einen Plan. Wenn er alles vernichtet hätte, wäre sein Plan nicht weitergegangen. Meine Lieben, das ist reine Gnade. Und wir lesen die letzten Verse und kommen dann auch in den Schluss hinein. Daniel 4, 31 bis 34. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor. Und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf der Erde wohnen, wie nicht zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfe, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Meine Lieben, das ist Prophetie. Hier sehen wir vorgeschattet das messianische Reich. Nebukadnezar erhielt sein Königtum zurück. Er schaute nach oben. Der Wurzelstock blieb übrig. Welches Tier schaut schon nach oben? Mit Krallen wie Vögel und mit Adlerfedern oder Haaren wie Adlerfedern schaut er nach oben zum Himmel. Und er erhielt sein Königtum prächtiger als zuvor zurück. Was zeigt uns das? Ja, die Nationenvölker werden in den Gerichten nicht gänzlich ausgetilgt. Es gibt Nationenvölker im messianischen Reich. Und was werden die tun? Sie werden Gott loben, preisen, als den Höchsten anerkennen, wie Nebukadnezar hier. In einer gewissen Art und Weise lernen sie Gerechtigkeit in diesen Gerichten und sie werden Gott loben und preisen. Lesen wir nun mal Jesaja, die letzten Kapitel, oder die Geschichte der Königin von Saba, oder die Weisen aus dem Morgenland, die damals schon dem Herrn Jesus Geschenke brachten. Und am Schluss suchten sogar die Räte den Nebukadnezar wieder auf. Das ist doch so wunderbar. Gott hat auch die anderen Menschen in der Hand. Und wer Gott in sein Leben mit einbezieht, es ihm überlässt, dem fügt Gott alles andere auch hinzu. Auch, dass andere Menschen dich wieder aufsuchen. Nun definitiv zum Schluss. Gottes Ziel ist die Anerkennung seiner Oberhoheit. Vor allem die Mächtigen müssen das anerkennen. Darum werden auch die Fürsten im Gericht zuerst genannt, weil sie es ja auch sind, die ihre Macht immer mehr ausbauen wollen. Anstelle von. Die Anerkennung der Oberhoheit Gottes steht gegenüber der Überheblichkeit der Nationen. Die Anerkennung Gottes, sie ist das Einzige, das für Gesundung der Weltverhältnisse sorgt. Ohne den Erneuerer gibt es keine Erneuerung. Ohne den, der das alles gemacht hat. Und nachher lesen wir interessanterweise von Nebukadnezar nichts mehr. Vielleicht ist das eine Vorschattung der universellen Anerkennung Gottes in dem Reich, das Gott der Herr, der Gott des Himmels aufrichten wird, dann, wenn der Stein sich löst, zu einem Berg wird und die ganze Erde erfüllt. Jesus Christus. Amen.